Sali Saphir, danke, dass du zu dem Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
Also, hallo miteinander, ich bin Saphir, ich komme aus Zürich. Beruflich bin ich Transformationsmanagerin und in meiner Freizeit, wie man so schön sagt, also wie mir immer gesagt wird, Behindertenrechtsaktivistin. Ich bin im Vorstand vom Verein Tatkraft und auch bei agile.ch bei den Selbstvertreter oder beim Dachverband der Selbstvertreterorganisationen. Genau.
Als ich ein Interview von dir gelesen habe, habe ich also gelesen, dass du vom geschützten von der Sonderschule in die Regelschule geschafft hast und das eigentlich ein bisschen mit deinem Mindset gemacht hast und auch mit der Unterstützung von deinem Umfeld. Willst du mir da ein bisschen erzählen, wie dein Mindset dich dazu gebracht hat, den Weg so zu gehen, wie du gegangen bist?
Ja, also ich möchte da noch ganz wichtig betonen, dass sehr viel auch nicht mit dem Mindset zu tun hat, sondern natürlich auch mit den Strukturen, wie sie sind oder nicht sind und behindernd wirkend. Aber ich denke, das Mindset ist ganz zentral. Bei mir ist es so gewesen, oder zu meiner Zeit hat man das nicht so gekannt, dass man einfach integriert geschult wird. Und ich habe halt eine Schwester, die nur ein Jahr jünger ist als ich.
Okay.
Und ich habe halt immer so gedacht, bei ihr läuft irgendwie alles ein bisschen anders. Und ich habe mir dann wie müssen sagen, hey, das möchte ich eigentlich für mich auch. Und das ist dann mega steinig gewesen. Also da haben uns viele meiner Mutter und mir sage ich jetzt mal Steinweg gelegt, weil sie eigentlich nicht so haben wollen, dass ich integriert geschult wird, wenn man gesagt hat, ich könne zu wenig, es sei zu anstrengend mit meiner Behinderung und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt, also haben sie mir mega viel extra Auflagen gemacht, wie zum Beispiel, ja, du kannst 10 Wochen jetzt in einer Regelklasse probieren, aber am Schluss von dieser Zeit musst du einen 5er im Schnitt haben, das darfst du bleiben.
Oh, hübsch.
Ja, und ich meine, wer hat einen 5er im Schnitt? Also, weißt,
vor allem, wenn man aus einer Sondersetting rauskommt,
ja,
oder?
Genau, und das ist eigentlich, also, ich weiss nicht, wie sie sich das damals denken, aber für mich, aus meiner Sicht, hat es so ausgesehen, als wäre das extra so konzipiert, dass ich würde scheitern.
Dass sie können sagen, schau, ich habe recht gehabt.
Genau, genau. Also eben, was da genau alles im Hintergrund läuft, das weisst halt nie, gell? Und dort ist halt das Mindset mega, mega wichtig, wo du dann sofort eigentlich in einem jungen Alter musst anfangen, mega reflektieren. Was kann ich verändern? Und was ist einfach gegeben? Was muss ich in dem Moment akzeptieren? Also eben, dass das so konzipiert worden ist. Ich konnte ja an dem nichts machen.
Ja,
ich
hätte mich einfach, System ist ja, so, oder?
Ja, ich hätte mich jetzt einfach 4 Stunden darüber aufregen, aber das wäre mir dann davon abgegangen, um den Schnitt zu erreichen. Und ich habe mir dann, also zusammen mit meiner Mami, auch mit meinem Umfeld, müssen sagen, okay, der 5er-Schnitt wird mega schwierig, weil du hast noch nie Noten gehabt. Du bist eigentlich nicht auf einem Niveau von einem 4.-5. Klässler, sondern meine Mami hat gesagt, ich würde dich eher auf der 2.-3. Klasse einschätzen. Und jetzt musst du die Noten bringen. Was machen wir? Also haben wir gesagt, dass wir alles private tun, zum Beispiel streichen in diesen 10 Wochen und wirklich nach der Schule auch immer noch mindestens 4, 5, 6 Stunden weiter lernen. Also wirklich bis ganz spät. Und dann einfach noch die 9 Stunden Schlaf reinbringen und dann
weiter. Weil Schlaf wichtig ist.
Ja, genau, genau. Also das war so die Idee gewesen. Und dann hat sich auch meine ganze Familie natürlich mega müssen einschränken, weil wir haben wirklich alles abgesagt in dieser Trial-Phase. Wir sind wirklich nur noch, also mit, vor allem meine Mutter, mit mir daheim gewesen. Und auch geschaut, gerade von Anfang an, hey, wo kann ich vielleicht auch Nachhilfe bekommen, weil sie weiss ja auch nicht alles. Also gerade so sehr vom Mindset her darauf geschaut, welche Barrieren können wir selber irgendwie versuchen, runterzubringen. Und wie
also nicht zu lang am Problem
rotieren,
sondern mehr in die Zukunft gerichtet. Ja. Wie geht man jetzt vorwärts?
Oder? Genau, und das hat meine Mami mir auch immer gesagt, oder? Und dann kannst du immer noch in einem zweiten Schritt dann sagen, okay, das ist jetzt bei mir voll beschissen gelaufen und jetzt möchte ich an diesen Strukturen, die mir da in den Weg gelegt wurden, sind etwas ändern. Jetzt will ich tätig werden, aktivistisch. Aber das ist dann wie so der zweite Schritt.
Der Folgeschritt daraus raus gewesen,
oder? Genau, das ist für mich wie der Folgeschritt daraus raus gewesen, weil ich gefunden habe, das kann ja wie nicht sein, dass jemand eine Familie hat, die mit einem die 6 Stunden lernt, nur dass man den Schritt, also ich habe das wie nicht verstanden.
Dass man der Norm entspricht, die einem vorgegeben wird.
Genau.
Wenn jetzt du zurückschaust, was hast du in dieser Zeit, in diesen 10 Wochen auch können für dich reflektieren? Was ist denn so für dich Quintessenz gewesen daraus?
Also ich muss sicher sagen, in dieser Zeit hatte ich auch wirklich keine Zeit gehabt, zum Reflektieren. Und ich bin ja noch ziemlich jung gewesen,
ja,
mit 10.
Ja, 30, 40.
Ja, genau. Jahre. Aber im Nachhinein konnte ich dann viel reflektieren, ja, wo dann das Leben wieder ein bisschen in geordneten Bahnen war. Und musste sagen, dass ich eigentlich aus der Regelschule raus wie so das, die Idee hatte, hey, die Welt da draussen ist irgendwie gefährlich, da gehörst du nicht rein, du gehörst irgendwie, bist ein Fremdkörper in dieser Welt. Und dass ich das wie auch mitgetragen habe in die Regelklasse und dass darum sicher die Inklusion auch schwierig war, weil ich schon mit der Idee...
Mit dieser Vorprägung rein bist.
Ich bin mit dieser Vorprägung rein. Und auf der anderen Seite haben aber die anderen noch nie sich müssen reflektieren, was ist ein Mensch mit Behinderung. Und natürlich, als Kind mit Behinderung bietest du natürlich gerade Angriffsfläche. Nicht, dass es Mobbing rechtfertigt, aber so funktioniert halt die Schule. Jeder, der ein bisschen anders ist und Kinder, die unsicher sind, gehen dann auf den Schwächsten. Und wenn du halt eine Behinderung hast, wirkst du relativ schnell als die,
ja, du
die
bist
schwächste
halt der Sonderling,
Person.
Oder?
Genau.
Ja.
Und dann ist natürlich das Mobbing dann extrem etwas gewesen, was ich so von der Sonderschule nicht gekannt habe. Mhm. Da habe ich mir dann auch müssen sagen, ich habe auch nicht gelernt oder nicht gewusst, wie man mit so Sachen umgeht. Auch. Ich meine, in der Sonderschule bist du immer so ein bisschen Inspiration-Porn-mässig, bist irgendwie der herzig behindert, jetzt ganz, ganz plakativ gesagt, und alles, was du machst, ist irgendwie doch herzig, auch wenn es nicht unbedingt
vielleicht ja,
immer...
Ja, und man lernt auch, ich habe ja am Sonderschuber Background, man lernt über Gefühle und über das auch zu reden, und man probiert Streit zu schlichten, wenn es einen Streit gibt, das habe ich immer auch lustig gefunden, aber das Mobbing wird auch, ich bin ein also ich will ja, dass der Integrativschulansatz einfach greift.
Ja.
Und dann kommt immer für mich das Argument vor allem von der Gesellschaft, ja, das Mobbing-Thema. Und dann sage ich, habt ihr nicht das Gefühl, dass die behinderten Kinder oder Kinder mit einer Behinderung untereinander nicht auch sich mobben können? Weil das habe ich auch erlebt, dass das auch passiert ist. Nur was in der Sonderschule passiert ist, ist, die Lehrerinnen oder Pädagoginnen haben das genommen und dann hat man halt eine halbe Stunde darüber diskutiert, was in der Sonderschule höchst selten bis gar nicht passiert.
Genau,
das ist
ja,
der kleine, feine Unterschied gewesen, oder?
Genau.
Aber Mobbing ist eigentlich ein Thema, das man gesellschaftlich lösen muss. Und da kann man das Thema Behinderung nicht ausklammern und sagen, ihr habt mit Mobbing oder mit dem Thema Mobbing nichts zu tun, oder?
Ja, genau. Und dann vielleicht noch der dritte Punkt ist sicher auch gewesen, ich habe auch nicht gewusst, also ich habe den Leistungsbegriff im klassischen Sinn nicht gekannt.
Wegen dem Notenbefreien.
Ja,
und so.
Genau. Ich bin ja notenbefreit und ich habe einfach so einen schönen Bericht bekommen, wo alles mit Wörtchen drin gestanden ist, wo ich überall super bin.
Was ja gut.
Ja.
Was generell ja gut wäre, oder? Also die Social Skills.
Ja.
Also.
Es ist einfach nicht ganz ehrlich. Und dann kommst du mit einem ganz anderen Bild von dir selber in so ein Setting, wo alle etwa gleich funktionieren. Und du funktionierst ein bisschen anders, weil du auch anders sozialisiert worden bist. Weil du aufgrund von deiner Behinderung, ist mir ganz wichtig, Menschen mit Behinderung haben nicht andere Bedürfnisse. Bedürfnisse ist gleich einfach das Tool und die Möglichkeiten, wie man dort ankommt, ist einfach unterschiedlich.
Ja, und halt Sozialisierung, oder?
Ja,
wie
genau.
Das Umfeld mit einem gegangen ist, oder?
Und ich glaube, aber dort konnte ich viel dann nachher können über Menschen auch lernen und vielleicht das nicht... Alle sagen, du hast jetzt ein schlechteres Menschenbild. Ich nicht. Ich habe ein realistisches Menschenbild. Weil ich habe auch das andere gesehen, dass ich ein, zwei Kolleginnen hatte, die mich als Mensch mega, mega cool gefunden haben und wo, obwohl ich gemobbt worden bin, weißt du, so wie zu mir gestanden sind. Und mit denen bin ich auch heute noch befreundet. Also ich kann nicht sagen, ich habe ein schlechteres Menschenbild. Ich habe einfach ein realistischeres Menschenbild durch die Inklusionsbemühungen. Wobei ich muss sagen, in der Regelschule ist sehr viel auf Integration und sehr wenig auf Inklusion. Aber durch die Integrationsbemühungen halt habe ich auch dürfen lernen.
Was ist jetzt für dich der Unterschied von Integration und Inklusion? Ich weiss natürlich schon, aber vielleicht, dass du sagst, mit deinen Worten kannst sagen, für Zuhörerinnen.
Also das ist eigentlich das, was ich einleitend gesagt habe mit den behindernden Strukturen, dass es nicht nur mit dem Mindset zu tun hat, wo du dich selber behinderst oder mit deiner medizinischen Klassifikation, die einfach gegeben ist, sondern Inklusion sagt, hey, look, es gibt auch viele gesellschaftliche Strukturen, die irgendwie behindernd wirken und nichts mit der einzelnen Person zu tun. Und in der Inklusion, wenn wir die Strukturen abschaffen oder verändern, so dass möglichst viele Leute partizipieren können. In der Integration haben wir ein Individuum, das in das Schema X einfach irgendwie reinpassen muss. Und ich denke halt schon, dass von einem inklusiven Mindset halt nicht nur Menschen mit Behinderung profitieren, sondern auch ganz viele andere, die vermeintlich am Normalstandard entsprechen, aber sich auf Biegen und Brechen müssen irgendwie in einem System zurechtfinden, das auch nicht für sie gemacht ist. Und ich denke wirklich, dass Inklusion Zukunft ist, weil die ganzen Barrieren, teilweise braucht es gar nicht. Sie sind einfach irgendwie organisch gewachsen.
Und man hat es nie hinterfragt.
Man hat es nie hinterfragt, genau. Und ich denke, wenn man das ehrlich hinterfragt, gesamtgesellschaftlich, kann man eigentlich dafür sorgen, dass mehr Teilhabe von verschiedenen Gesellschaftsschichten, von verschiedenen Individuen stattfinden kann.
Das merke ich auch oft, wo auch Selbstvertreter auftritt in der Gesellschaft. Ich würde es gerne so haben, dass man über Behinderung nicht mehr als defizitär und als krank thematisiert, sondern als Lebensvielfalt. Wie siehst du deine Behinderung? Weil du bist ja mit dem auch aufgewachsen. Mhm. Du bist ja auch ein Teil von dir, hat dir das mitgeprägt.
Ja.
Hast du eine Diagnose oder spielt die das keine Rolle in deinem Alter?
Also doch, meine Diagnose ist mir sehr, sehr wichtig.
Okay.
Ich sehe immer noch den Unterschied zwischen krank und behindert. Das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin nicht krank, aber ich bin durchaus behindert. Wieso habe ich die Argumentation? Weil selbst wenn ich allein daheim bin und alle Barrieren abgebaut sind, durch meine Behinderung gibt es immer noch Sachen, wo ich nicht allein kann. Und du könntest das nicht mit irgendeinem Tool oder irgendeiner anderen Hilfestellung irgendwie lösen. Und meine Diagnose war darum auch wichtig, weil ich mit dem einen Teil von meiner Behinderung, wo ich jetzt da nicht will, zu tief drauf eingehen.
Müssen wir auch nicht, spielt eigentlich auch keine Rolle.
Habe ich lang immer wieder gesagt, die und die Nachteile tun mir daraus entstehen. Und das ist darum für mich so und so schwierig. Und das ist mir nie geglaubt worden. Oder wie man mich halt vielleicht sieht und wie man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, dass jemand dort so eine schwere Einschränkung hat. Man bringt das irgendwie wie visuell mit dem, wie ich auftritt, irgendwie nicht zusammen. Darum ist es mir wichtig. Mir ist es wichtig, den Unterschied zu machen zwischen, ich bin ein behinderter Mensch, aber ich bin auch ein Mensch mit Behinderung. Und das ist der zweite Aspekt. Mhm. Behinderungen, sehr viele entstehen mir daraus, dass es Barrieren im Kopf, aber auch physische Barrieren gibt, die mich daran hindern, an der Gesellschaft zu teilhaben, zu partizipieren. Aber eben selbst, wenn wir alles das abbauen, wird immer noch die Behinderung bleiben. Und weil ich Behinderung nicht als etwas Schlimmes empfinde, sondern einfach als Teil von meinem Körper und als Teil von meiner Lebenswirklichkeit, habe ich nicht ein Problem, mich als behinderter Mensch zu bezeichnen. Ich rede aber immer von Mensch mit Behinderung, wenn ich mit nicht behinderten Personen spreche, weil ich gerne möchte, den Teil mit den Barrieren, wo die Personen auch etwas beitragen können, dass das weniger wird, weil ich den gerne möchte betonen. Genau. Ja.
Wie siehst du es denn du im Diskurs mit der Gesellschaft? Wie wird dort Behinderung angeschaut?
Also ich glaube, das Problem ist eben, dass wir gar nicht in einen richtigen Diskurs reinkommen. Und zwar hat das für mich, ich beobachte das jetzt durchaus schon seit 20 Jahren ein bisschen aktiv, seit ich etwa 19 bin, die Menschen haben ganz eine grosse Urangst vor Behinderung, weil das immer Defizit bedeutet, weil das immer auch eine gewisse Schwäche vielleicht in der Wahrnehmung bedeutet und weil sie wirklich Angst haben. Und Behinderung ist eigentlich Projektionsfläche für ganz, ganz viele Urängste, die die Menschen haben, vom Älterwerden, vom Sterben, von alles, was mit dem körperlichen Zerfall zu tun hat. Und durch das weil man es dann eben auch umkehren will. Und dann gibt es Inspiration Porn. Ja, die super coolen und mutigen und braven Behinderten. Durch das reden die Leute eigentlich immer mit einem absolut nicht richtigen Bild im Kopf über Behinderung und mit Menschen mit Behinderung. Und durch das kommen wir eigentlich gar nicht in den richtigen Diskurs, weil wir zuerst die positive und negative Diskriminierung müssen irgendwie aus dem Raum schaffen, dass wir überhaupt als Menschen wahrgenommen werden können. Und das bedingt halt auf der anderen Seite eine mega grosse Selbstreflexion über das eigene Dasein, über das Leben. Und ich glaube, dass viele Leute in unserer Gesellschaft gar nicht an dem Punkt sind, dass sie sich auch, weil ich finde halt, sich Behinderung als Umstand vom Leben zu stellen, bedeutet eben auch, sich selber zu stellen. Man muss sich wie selber können reflektieren. Und ich denke, das macht es uns relativ schwierig. Wir kratzen momentan an einer Oberfläche, aber meiner Meinung nach nie dort, wo wir müssten sein, um wirklich können partizipieren.
Was bräuchte es denn deiner Meinung nach?
Also ich glaube, es bräuchte auch einen ehrlichen Diskurs in der Gesellschaft, mal so ganz grundsätzlich. Weil wir sagen ja immer, hey, man rettet zum Beispiel alle Leben. Man findet, jedes Leben ist gleich viel wert. Mhm. Und das ist absolut meine Haltung. Absolut. Aber viele Leute in der Gesellschaft haben die Haltung eben gar nicht und meinen eben, dass sie sie haben. Weil wenn ich dann sage, ja gut, aber du lässt mich einfach existieren, aber leben und teilhaben darf ich nicht, dann bist du einfach nicht konsequent in deiner Haltung, wie viel ein einzelnes Leben wirklich wert ist. Und mir wäre es lieber, wir hätten mal eine ehrliche Grundsatzdiskussion, was heisst eigentlich das Leben?
Und was will die Gesellschaft?
Was will die Gesellschaft? Und dann, ich habe kein Problem, wenn man mir, also ganz ehrlich, weil das hat nichts mit mir zu tun, das ist das Problem von der anderen. Ich, mir ist auch schon an den Kopf geknallt worden, eben, ihr Menschen mit Behinderung, ich würde nicht so leben wollen und ich würde sterben, wenn ich so wäre wie du. Und ich denke mir, ja, danke für die Info, schön für dich. Weißt du, das betrifft mich gar nicht. Aber ich finde...
Und vielleicht finde ich es wichtig, was man darüber haltet im gesellschaftlichen Diskurs.
Genau, dort muss man es eben dann was ich persönlich empfinde, ob mir das gleich ist wie irrelevant. Aber gesellschaftlich müssen wir genau das angehen, dass Leute auf dich zukommen im Bus und sagen, hey, wenn ich so wäre wie du, würde ich da nicht rumlaufen oder ich würde nicht leben wollen oder ich hätte mich schon lange umgebracht. Und dass die Leute auch noch das Gefühl haben, es ist ein Kompliment.
Dass mir das wie schaffen, wo sie gerade
fertig. Genau. Und ich meine, wenn du das eigentlich mal so durchdenkst, ist das ja relativ neurotisch. Also so wirklich mega die Angst. Und dann nachher will unbedingt in einen Kontakt kommen mit dieser Person, wo du eigentlich Angst vor ihrem Umstand hast. Und dann so ganz hilflos versuchen, irgendwie ein Kompliment in Anführungs- und Schlusszeichen zu machen. Ich meine,
das Beispiel, das du gesagt hast, eben, wir sind ja alle geduldet als Leben, finde ich auch, ist immer schön zu sehen, wenn man mit politischen Parteien redet, über die politische Teilhabe. Da heisst es immer, ja, ihr seid herzlich willkommen bei uns. Und dann sage ich immer, ja, das merke ich schon, dass wir herzlich willkommen sind, wenn ihr GV irgendwo in einem Schloss oben habt. Also, man müsste sich ja dann wie weiter überlegen, und das ist ja der Punkt, wo du gesagt hast, was bedeutet das, wenn jedes Leben akzeptierbar ist, sind dann auch jeden Normen so gern, dass man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Dort merkst du es, wenn ein GV natürlich nicht unterstützt mit Dolmetscherinnen oder mit Text, Dolmetschung oder mit Barrieren ist, sondern es ist einfach zu sagen, wir sind alle willkommen. Aber was heisst das im Endeffekt, oder?
Ja, es tönt eben so schön und man muss dann eben nichts machen. Weißt du, wenn man sagt, jeder ist willkommen, dann sagt man sich ja selber, ich habe ja alles gemacht,
und
was ich muss machen.
Und du musst ja kommen.
Ja, genau. Das ist ein ganz grosses Problem, dass man eigentlich nicht bestimmen haben, wer ist eigentlich im Leid. Ja. Und darum ist mir die Unterscheidung so wichtig zwischen behinderten Mensch und Mensch mit Behinderung. Weil die meisten Menschen, der grösste Teil, ist Mensch mit Behinderungen. Und das heisst einfach, die Mehrheitsgesellschaft muss im Austausch mit uns einfach die Barrieren abbauen, wenn man ehrlich interessiert ist. Aber dann ist das Interesse. Aber wenn es dann ans Machen geht, es ist natürlich oft so, wenn man in der Mehrheitsgesellschaft war, hat man auch von gewissen Privilegien profitiert. Ja. Und Inklusion bedeutet halt auch immer gewisse Privilegien,
die man neu hat. Verteilt.
Genau, abgegeben.
Oder ja. Sogar in eine breitere Masse hineingegeben. Genau. Und nicht mehr nur für weisse Cis-Männer, die das
Gefühl haben,
sie seien zu Weisheit.
Ja, und ich meine halt, sorry, das Abgabe von Privilegien sieht einfach nur von oben aus wie Oppression, wie Unterdrückung, aber eben nur von oben.
Ja, was ich jetzt auch feststelle, und das hat mich auch wundert, dass du das auch siehst, wenn ich früher gesagt habe, wenn ich jetzt meine Me-Time möchte, gerne erleben und irgendwo den Zug an See haben wollen, weil der Bahnhof Zug, bist jetzt auch durch da hergekommen und der Lift ist defekt gewesen und ich konnte so nicht können an See. Und ich habe mich echauffiert, ich habe meine Miete nicht können leben, weil ich nicht an See haben konnte, weil der Lift defekt ist. Hat es immer so geheiss aus der Gesellschaft. Ja, weisst du, Jan, Miete ist schon wichtig, aber ein Lift kann defekt gehen. Du musst halt an einem anderen Tag gehen, wenn der Lift wieder geflickt ist. Und da nehme ich etwas Spannendes vor, wenn ich das Gleiche jetzt sage, wenn ein Lift defekt ist. Und ich sage, wegen dem habe ich ein Meeting verpasst. Weil, und das hat mir Geld, also wegen dem habe ich weniger Geld verdient, habe ich viele andere Zuspruch aus der Gesellschaft, wieder, wenn ich sage, ich will meine Me-Time leben. Also, die Wirtschaftlichkeit von einem Menschen mit Behinderung ist für die Gesellschaft schon noch extrem wichtig, um Forderungen zu stellen.
Ja, und das merke ich auch. Das merke ich auch am Anfang, als ich eben integrativ geschult worden bin ich immer so ein bisschen, wie man das im Englischen so schön sagt, eine Liability gewesen. Ja. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, Ziele zu erreichen und ich angefangen habe, Output zu bringen, ja, hat jeder wollen einen Anteil daran haben, wie denn das zustande gekommen ist. Ja. Und ich glaube, die Wirtschaftlichkeit, das ist auch wieder, das haben wir vorher, ein bisschen sind wir dort reingegangen mit dem Wert vom Leben. Man, ja, hat das Gefühl, der Mensch mit Behinderung muss sich eigentlich das Recht am Leben tatsächlich verdienen.
Ja.
Und das finde ich, also das finde ich prekär. Und viele Leute, wenn ich sie dann so wirklich mit dem konfrontiere, dass eigentlich ihre Art zu argumentieren schlussendlich auf das rausläuft, sind dann immer ganz echauffiert. Also das
ja, peinlich berührt.
Ja, genau.
Fast ein bisschen.
Ja, und ich denke auch dort, auch bei der Leistungsfähigkeit, müssen wir auch wieder sagen, da auch wieder Behinderungen, wenn du natürlich nicht die richtigen Tools hast, eben du kommst nicht mit dem Lift, oder du hast auch nicht den PC, weil du nicht kannst von Hand schreiben, wie willst du dann auch irgendeine Art von einer Leistung generieren, ja, ganz abgesehen, dass wir gesamtgesellschaftlich müssen eben anfangen, den Leistungsbegriff auch anders zu definieren, weil zum Beispiel Care-Arbeit, ja, ist ja auch, geht ja auch nicht unter Leistung, und ich meine, das ist ja auch ein Witz. Also ich finde, wir müssen allgemein...
Ohne Care-Arbeit würde die Gesellschaft gar nicht funktionieren.
Genau, allgemein müssen wir diesen Begriff sowieso definieren, und dann müssen wir aufhören, den Menschen mit Behinderung zu implizieren, dass sie eigentlich sich ihren Anteil am Leben müssen verdienen. Weil dann sind wir wieder dort, dass wir eigentlich keinen ehrlichen Diskurs haben, dass wir eigentlich nicht der Meinung sind, dass jedes Leben gleich viel wert ist. Und das finde ich natürlich schon tragisch für ein Land wie die Schweiz, wo ihre humanitäre Tradition und so weiter immer so hoch aufhebt.
Ja, ich glaube, das ist eben Krux begraben in dem Humanitären, weil man eben aus der helfen und aus der Sicht vom Armen hat man wie uns entmachtet, um das aufrecht zu behalten. Also wenn ich sehe, wie in Amerika und England das Individuum eher gestärkt wird und bei uns ist es eher so, wir müssen euch beschützen und nicht pushen. Also ich sehe das schon auch ein bisschen kritisch mit unserer Vergangenheit und dort liegt auch da oft der Hund begraben, wenn ich sehe, wie Behinderung immer noch definiert wird, oder?
Mhm. Ich glaube, da hast du durchaus recht. Aber ich finde eigentlich, in der modernen, humanitären Tradition sagt man ja immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Das ist schön, ja.
Aber irgendwie will man das den Menschen mit Behinderungen nicht zugestehen. Und ich glaube, das Fürsorgeprinzip, das auch organisch gewachsen ist, sage ich jetzt mal in den Institutionen und so weiter, ich meine, sind wir ehrlich, nicht nur in den Institutionen, sondern auch allgemein, ich finde immer, die Institutionen werden so angestellt, plakativ, aber auch sonst Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen. Viele Dienstleister bereichern sich extrem an dem, dass Menschen mit Behinderungen eben nicht die Tools erhalten für Hilfe zur Selbsthilfe. Ich meine nur ein Beispiel. Der Assistenzbeitrag von der EV ist so ein Bürokratie-Moloch, dass viele Anbieter eigentlich wieder Kurs anbieten für Menschen mit Behinderungen, dass sie überhaupt ihre Assistenzbeiträge können beziehen können.
Ja, und fast eine eigene Firma auftun. Das ist kein niederschwellender Zugang.
Oder? Genau, wir müssen ja abrechnen wie ein normaler Arbeitgeber. Ja, und nachher weiss man, okay, viele Menschen mit Behinderungen kommen auch aus bildungsfernen Schichten, auch wegen diesen ganzen Hindernissen, weil Didaktik nicht hindernisfrei zugänglich ist und so weiter. Und nachher werden einfach wieder Dienstleistungen gemacht, wo wieder ein Mittelsmann uns dann darf sagen, oder wie wir unsere Dienstleistungen können beziehen können. Ich meine, das ist auch ein Witz.
Und vor allem, ich wollte auch kein IV-Bashing betreiben, aber die Sachbearbeiterinnen, ich habe mit vielen auch schon Diskussionen gehabt, die müssen einfach ein Regelwerk beschützen und umsetzen, aber sie haben vom Leben per se, wie ein Leben mit Behinderung ist, haben sie gar kein Wissen davon. Mhm. Sie müssen einfach das und das und das wird bewilligt. Und das ist dann manchmal schon auch schwierig. Wenn du als emotionaler Mensch, wie jetzt ich, das nicht überkommst und es dann probierst zu erklären und sie dir auch sagen, wir verstehen sie, aber wir können es gleich nicht bewilligen, weil irgendwer mal entschieden hat, dass es nicht bewilligungsfähig ist.
Darum finde ich es eben auch wichtig, dass wir jetzt von der Objektfinanzierung eben ins Subjekt gehen. So wie wir es jetzt in Kanton Zürich mit dem Selbstbestimmungsgesetz
probieren.
Kommen wir da auch? Ja, das ist doch gut.
Ja, das ist super.
Ja, genau. Dort zum Beispiel bin ich auch in einer Fokusgruppe für SEBE im Kanton Zürich.
Ich Verzug.
Ah, schön. Und ich finde zum Beispiel, dass auch die Verantwortlichen von diesem Projekt ein extrem inklusives Mindset haben. Ich finde, da ist sich auch etwas am tun. Früher hast du in diesem Projekt noch viel weniger Leute gehabt, die überhaupt irgendeinen Plan gehabt von Behinderung und Inklusion. Und heute stellen es zumindest Leute an, die dort schon einen Erfahrungswert können vorweisen können. Weil als Kommunikationsexpertin finde ich es natürlich schon komisch. Wir Menschen mit Behinderung sind 1,8 Millionen. Wir sind eine riesige Zielgruppe für Kampagnen, für Dienstleistungen, für Projekte und so weiter. Aber keine von den, also keine früher, jetzt kommt es immer mehr, von denen, die da etwas anbieten, scheint unsere Bedürfnisse zu kennen. Und dann wird von den Menschen mit Behinderung dann ganz plakativ gesagt, immer erwartet, dass man dann unsere Bedürfnisse jedes Mal neu erklären. Natürlich noch Gratisarbeit, meistens noch Sitzungen von 2 bis 6 Stunden.
Oder ab und zu schon eine Schocke oder so über das Dankeschön.
Ja, genau. Eben. Dann kommen so Sachen wie, ja, tun wir doch den Menschen mit Behinderung etwas Gutes. Wir kaufen einen Luxemburgerli oder so. Für eigentlich ein Dienstleister, dass wir unsere Bedürfnisse erklären, zum 103.000. Mal, obwohl in der UNO-PRK ist es eigentlich relativ klar, finde ich, was unsere Bedürfnisse sind. Und dann aber, dann wie die das müssen umsetzen müssen, dann aber irgendwie 120.000 im Lohnband im Jahr verdienen. Also ganz plakativ gesagt, früher war das wirklich so. Und man hat das so können sagen. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren merke ich da eine Veränderung.
Und warum kommt die Veränderung?
Ganz ehrlich, weil die Behindertenbewegung weltweit extrem mit der UNO-BRK sich dort extrem eingebracht hat. die Länder das ratifiziert haben, obwohl es im Schneckentempo, wir haben das ja 2004 irgendwie gemacht. Und jetzt, seit den letzten 5 Jahren, habe ich das Gefühl, in der Schweiz reden wir von der UNO-BRK überhaupt im öffentlichen Diskurs. Einigermaßen, also öffentlich, unsere interessierte Öffentlichkeit.
Ja, das ist dann auch noch immer wieder lustig, wie unsere Blase sehr gut ist im Algebra, aber wenn es wirklich ums Transferieren in die Gesellschaft, müssen wir eigentlich im kleinen 1x1 anfangen.
Ja,
genau. Aber was ich auch noch gesehen habe, dann nennen wir wieder beim Anfangspunkt, ich glaube, wir kommen ja langsam junge Menschen mit Behinderungen, aber wo integrativ geschult worden sind, wo halt auch der Weg, den du gemacht hast und so, überkommen, wo auch einen Eigenwert für sich selber gefunden haben und den auch können jetzt verbalisieren. Und das ist passiert durch den integrativen Schulansatz, wo jetzt in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger langsam flächengreifend gleich schon umgesetzt worden ist. Und die jungen Leute ziehen jetzt extrem an dieser Selbstvertreter-Szene und pushen auch ein bisschen.
Extrem. Und ich glaube auch, dass denen, die früher einfach Bürokratie gemacht haben und auf dem Papier Inklusion oder auch Integration, ich meine, von Inklusion haben meiner Meinung nach in der Schweiz immer nur noch sehr wenig Gruppen einen Plan, aber die haben jetzt wie gemerkt, hey, langsam können wir uns nicht mehr mit dem profilieren, was wir immer gemacht haben. Und Inspiration Porn langt halt einfach nicht mehr, die herzigen Behinderten. Und die wollen sich ja auch
mal Parasportlerinnen, wenn das wir machen, oder?
Ja, eben. Und dann ist so, dann merken die Leute, wo ja sich ein Business Case um uns umgebaut haben, hey, mit dem können wir uns nicht profilieren. Ja. Und dann kommt natürlich das Eigeninteresse dann auch schnell, um sich auch in die andere Richtung weiterentwickeln. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich noch finde, sind aber gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Allgemein die Generation. Ob
Frauenstreik, ob Queerness, es kommt alles und greift langsam. Also natürlich gibt es immer noch grosse Steine, wo weggeschaffen werden müssen. Aber es passiert etwas im Underground, wo den Boden bewegt. Oder?
Ja, und für mich ist das Stichwort dort Intersektionalität. Ja. Man fängt langsam an, die Sachen nicht nur im eigenen Gärtchen zu bewirtschaften, sondern man fängt an, zu kombinieren. Queerness und Behinderung oder das Frausein und Behinderung. Man fängt an, zu den Aussenblasen, wie wir die vorher besprochen haben, eine Verbindung aufzubauen mit etwas, wo sie auch verstehen können, weil nur den Behinderungsaspekt zu bewirtschaften, mit dem gewinnst du einfach keinen Preis, weil wer es nicht hat, will sich meistens nicht damit befassen und wer es hat, hat schon alles 100-mal gesagt und ist frustriert. Ja. Also muss man eine andere Ebene von der Kommunikation finden.
Wo holst du deine Energie?
Also, holen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hole meine Energie daraus. Erstens habe ich einen Purpose für mein Leben, für mich definiert. Sachen, die ich will einfach erreichen, die nicht zwangsläufig etwas mit meiner Behinderung zu tun haben oder mich nicht. Ich finde ganz wichtig, wir müssen aufhören, uns zu labeln als Menschen. Das Labeln macht das Leben extrem klein. Wenn ich mich nur noch durch die Linse von meiner Behinderung sehe, habe ich keine andere Möglichkeit, als frustriert zu sein. Weil was Menschen mit Behinderungen in dieser Welt oder auch in unserer Gesellschaft widerfährt, ist einfach extrem traumatisierend, traurig und eine bodenlose Frechheit. Aber wenn ich anfangen würde, mein ganzes Leben nur unter diesem Aspekt zu sehen, dann hätte ich spätestens in 2 Monaten das Burnout.
Ich habe eine Woche. Also,
ja.
Ich glaube.
Ja, weil ich habe es noch nie probiert. Das ist eben nicht mein Mindset. Und dann, wenn ich merke, ich finde auch im heutigen, sehr viele sind aktivistisch tätig. Die einen setzen sich für das Umwelt ein, die anderen für Sexualität, die dritten für Migration und so weiter. Viele Leute übernehmen sich auch mit hunderten verschiedenen Themen, wo sie irgendwo drin sind. Ich habe mir einfach gesagt, ich bin dort, sage ich jetzt mal, ich hasse das Wort aktivistisch, aber aktivistisch tätig, wo ich das Gefühl habe, bringe ich für die Gesellschaft den grössten Mehrwert. Und ich mache nicht meine Welt noch grösser, weil ich kann nicht Probleme von der ganzen Welt lösen, von jeder marginalisierten Gruppe und so weiter und so fort. Das heisst, ich behalte meine Welt in dem Sinn auch gewollt, ja, weniger komplex, dass ich es genau auf dieser Komplexität habe, mit der ich auch psychisch umgehen kann. Und ich habe immer so ein, zwei Tage in der Woche, wo ich zum Beispiel ich habe drei Nichten, meine Schwester hat drei kleine Kinder, wo ich eigentlich nur, am Sonntag bin ich nur mit ihnen, dann schaue ich das ganze Zeug nicht an. Ich finde es auch wichtig, sich immer wieder die Zeit zu nehmen und dann wieder mit neuer Energie in die Woche zu starten. Weil dort hat ja meine Behinderung so wenig Einfluss bei den Kindern von meiner Schwester. Weil sie verstehen das mir höchstens, weil sie nicht verstehen, wieso mich die angaffen im Zoo. Aber sonst ist das nicht so immer im Vordergrund wie in meiner anderen Beziehung, auch mit meinen besten Kollegen, die nicht behindert sind. Es gibt immer wieder, du kommst immer wieder an den Punkt. Und es ist schön, wenn du irgendwo eine Beziehung oder mehrere Beziehungen hast, wo du nicht an den Punkt kommst, weil der Punkt einfach dort nicht relevant ist.
Ja, ich habe mich das einfach gefragt, wo du deine Energiereserve anholst, weil das probiere ich immer zu erklären, wenn ich an einer Hochschule gehe, dozieren und sagen, solange die Hochschule nicht barrierefrei ist, hat natürlich eine studierende Person mit Behinderung, bis sie im Hörsaal ist, schon ein Energiedefizit vielleicht von 15% im Gleichen wie seine Fußgängende, Dozierende. Und ich wollte vielleicht noch ein bisschen herausfinden, wie hast du den Gap immer wieder gefüllt?
Wie ich den Gap gefüllt habe, also es klingt jetzt mega blöd, aber nein. Opportunitätskosten, ich habe einfach verzichtet auf andere Sachen.
Ja.
Weil ich konnte nicht zum Beispiel mein Studium Bachelor machen dann noch irgendwie das Gefühl haben, ich könnte jeden Abend noch mit Kollegen und
Party machen
und weiss, was ich mache. Weil also 30-40% schnellere Erschöpfung bei mir da ist wie beim Normalstandard. Ja. Und dann muss man einfach auch Rechnung tragen. Und dort finde ich es ganz wichtig, dass man eben, das habe ich eingangs gesagt, dass man die Welt nicht so einschätzt, wie sie sollte sein, sondern einfach, wie sie ist.
Ja.
Und das wird bei sich selber akzeptiert. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist internalisierter Ableismus, wenn ich mir jetzt sage, hey, ich muss das aber alles machen, weil ich muss das...
Studierende muss es alles
genau.
Platz zahlen.
Genau, ja, genau. Und dann nehme ich halt meine Energie in dem, dass ich schaue, was in dem, was ich machen will, mache ich, weil ich Ableismus internalisiert habe oder mache ich, weil die Gesellschaft das will.
Ja.
Und was ist aber das, was ich wirklich machen will? Unter diese rote Linie gehe ich aber auch nie. Ja. Da würde ich vorher, hätte ich vorher Studium abgebrochen, wenn es jetzt andere Sachen gegeben hätte, die ich höher priorisiert hätte. Ja.
Was mir auch extrem gefallen hat, ist in einem von deinen Interviews, dass man Menschen mit Behinderung scheitern nicht zutraut. Würdest du das mal ein bisschen vertiefen? Wir können nachher darüber diskutieren, weil ich sehe den Punkt schon auch.
Also ich denke, wenn man die UNO-BRK noch erweitern will, dann sollte man es uns recht zu scheitern, wirklich erweitern. Weil es ist natürlich so, dass man eben durch das Schützen, das wir am Eingangs besprochen haben, auch aus der Pädagogik raus, man macht immer nur so viel, wie man sicher ist, dass der Mensch mit Behinderung kann. In dem Sinn lernt man den Menschen auch nicht mit Frustration in dem Sinn umzugehen, obwohl Menschen mit Behinderung müssen das eigentlich noch mehr lernen als andere, weil in jeder Ecke lauert für dich irgendwelche Frustration. Aber was ist das Problem? Und ich habe mir das wirklich jahrelang überlegt und ich bin eigentlich zu einer sehr steilen These gekommen, weil wir eben in diesem Fürsorgeprinzip drinnen sind und andere definieren, wie gut sie ihren Job machen, darüber, was wir am Schluss dann eben schaffen oder nicht schaffen. Und wenn wir natürlich dann sagen wir zum Beispiel, ich hätte die Integration nicht geschafft. Dann hätten ein paar Leute in diesem anderen System wie für sich gefunden, ja, ich habe den Job nicht gut gemacht. Darum hat Zapier das nicht geschafft. Und ich glaube, für jeden Mensch, wenn er sich weiterentwickeln muss, muss er ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und ich meine, wo es in der Komfortzone scheitert, ist schon mal grundsätzlich nicht. Und ich glaube, dass man den Menschen mit Behinderung darum oft verwirrt, auch mal können Erfahrungen zu machen und wirklich auch mal können zu scheitern, weil dann kann man auch ein neues Assessment machen und sagen, was kann ich nicht, was habe ich aus dem gelernt. Aber weil man die Leute eben will klein behalten und im Fürsorgeprinzip, macht man das eben nicht, verstehst du?
Ja, ich verstehe das schon. Was ich einfach auch gesehen habe, der geschützte Weg ist wahrscheinlich einfach immer der einfachste Weg. Weil der ist irgendwo errechenbar, was in dem Rahmen passiert. Und ich sage immer, der einfache Weg ist einfach der einfache Weg. Es ist vielleicht nicht der richtige Weg. Es ist einfach der einfache Weg. Und ich muss einfach immer sagen, ich habe nur durch Try and Error auch mich kennengelernt, weil erst im sogenannten Scheitern erfährst du ja über das auf ein Nachdenken, was du machst. Weil wenn du einfach in dem Hägel inne bist, dann studierst du vielleicht auch eine schöne Blume, aber du studierst ja dann nicht mehr über dich in der Wechselwirkung von dem, was passiert ist. Also ich denke, und das sollte allgemein in der Menschheit mehr kultiviert werden, dass Scheitern eigentlich der Weg zur Weiterentwicklung ist und nicht nur der sichere Weg zur Weiterentwicklung führt.
Auf jeden Fall. Und zum Scheitern gehört auch dazu, dass man halt flexibel ist und unser System ist halt nicht flexibel. Sagen wir jetzt zum Beispiel, das Beispiel, das wir an der Behindertensession ja gehört haben. Oder wenn ein Mensch mit Behinderung, der die Politik machen, das verändert ja die IV-Leistungen, zum Beispiel bei einer Rente oder so. Und nachher, wenn die Person aber nach einem Jahr abgewählt werden würde, dann braucht es ja wieder einen riesen bürokratischen Weg, bis man die Leistungen wieder aufgesetzt bekommt.
Und darum probiert man es ja auch nicht.
Oder? Ja, genau, weil man dann muss sagen, ja, will ich meine... Und viele Menschen ohne Behinderung haben ja das Gefühl, da geht es um Luxus. Nein, da geht es wirklich um Shelter, um Essen, um das Dach über den Kopf und so, wo du natürlich in dem Sinn dann recht in die Bredouille reinkommst, wenn dir gewisse Leistungen fehlen. Und ich finde halt, für Scheitern muss halt das System auch flexibel sein. Oder dass, wenn jemand in einer Wohnschule war und dann in die eigene Wohnung umgezogen ist und man merkt, hey, es geht wirklich nicht und die Person möchte auch gerne wieder in die Institution zurück, geht auch umgekehrt. Dass man dann die Flexibilität hat, die Personen auch wieder zurückzunehmen und nicht, ja, jetzt hast du es doch, haben wir doch das extra alles gemacht und alles investiert. Du weißt ja, es ist immer der Faktor Mensch. Und eben fürs Scheitern muss das System einfach ein bisschen flexibler werden und da komme ich einfach gerne nochmal auf die Subjektfinanzierung zurück, wo eben genau diese Flexibilität zulässt. Ich lege wirklich sehr grosse Hoffnung ins CP beim Kanton Zürich, zumindest was selbstbestimmtes Wohnen betrifft.
Ja, arbeiten ist ja dann wieder etwas anderes. Genau. Oder? Weil das ist jetzt dann schon, glaube ich, die nächste Krux, die auf Szenen mit Menschen mit Behinderung und auch Gesellschaft wartet. Was machen wir mit der Arbeit? Weil das sehe ja ich schon am Horizont, wenn ich mit InstitutionsleiterInnen am Tisch sitze im Kanton Zug und sie mir probieren zu erklären, dass ihre schwerste Klientel die integrativ geschulten Schüler sind. Dann muss ich dann sagen, warum? Ja, dann haben sie vielleicht einen Sek-Abschluss oder so, aber die Arbeitswelt ist aber noch nicht so geschult und dann kommen sie zu uns und müssen unsere Arbeiten machen und sind frustriert, dass sie jetzt eigentlich so einen Lernausweis haben und dann nur die Arbeit ist. Und dann sage ich, ja, aber das sind doch nicht sein Problem, sondern dann ist das System ein Problem. Und auf das, die Wirtschaft muss auch mit dem Fachkräftemangel, wo wir haben, sich langsam so Gedanken machen, wie wir unsere Wirtschaft neu aufstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich auch eine persönliche Geschichte erzählen. Also ich habe die SEC A mit fast einem 5,5 im Schnitt abgeschlossen.
Hey, du hast den 5 gleich noch.
Ja, dann schlussendlich hat es geklappt in der Oberstufe. Aber ich meine, ich musste 100 und irgendetwas Bewerbungen schreiben. Und das sind dann nicht so 0815 Bewerbungen. Ich habe noch zu jedem ein Design gemacht und weiss was ich. Und am Schluss habe ich irgendwie wie gedacht, bevor ich mich da angefangen habe zu bewerben, schon ein Jahr vorher, irgendwie habe ich gewusst, hey, die Leute sind nicht parat für mich. Es hat so knapp in der Regelschule geklappt, aber auch dort hat man ab und zu gefunden, ja, also wir sind nicht parat für jemanden wie dich. Kannst nicht wieder in die Sonderschule zurückgehen und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was mache ich jetzt? Und nachher hat die Mutter gesagt, ja, dann musst du halt ein bisschen kreativ werden. Und dann habe ich wirklich bin ich beim BITS, ich weiß nicht, ob ihr das da auch habt,
Mama, Zentrum.
Und habe mir einfach die ganze Adresse von Schnupperlehrern ausdrucken lassen, die in meiner Nähe waren. Und habe dann immer am Mittwochnachmittag, ich habe es irgendwo notiert, ich habe insgesamt 250 Telefone gemacht und ich habe dann können bei 3 eine Woche schnuppern. Und wo habe ich die Lehre bekommen? Dort, wo ich eine Woche schnuppern und wo sie dann nachher gesehen haben,
wer du bist,
wer ich bin und dass ich wirklich will und dass wir zusammen können. Und ich meine, das habe ich. Ich habe heute einen barrierefrei eingerichteten Arbeitsplatz. Ich komme mit dem, was ich kann, schon mit dieser Forderung an meinen neuen Arbeitgeber an. Aber das habe ich wie in der Lehre müssen überhaupt alles verstehen. Was brauche ich überhaupt? Weil ich als junger Mensch habe ja auch nicht gewusst, welche Anforderungen stellt die Arbeitswelt an mich. Und ich hatte mega Glück gehabt, dass ich den Lehrbetrieb hatte, der mit mir das eigentlich wie ein bisschen auch herausgefunden hat, hey, was braucht es überhaupt, etc. Und nicht im geschützten Rahmen, sondern was braucht es, dass wir dich nachher entlassen können in eine Arbeitswelt im ersten Arbeitsmarkt. Und da sind wir eben recht schnell dann auf eben 2 Bildschirme wegen Gesehen und sicher einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz und dann genau und die richtige Tastatur, dass ich halt so ganz so banale Sachen, wo jetzt jeder würde sagen, ja, ist ja klar, aber...
Ja, aber das ist nicht so einfach.
Ja.
Und dann eben musst neue Rahmenbedingungen schaffen, oder?
Ja, genau.
Sind selbst. Dann sind wir wieder beim Punkt, die sind alle herzlich willkommen, bis es dann gilt, oder?
Bis es dann gilt. Und ich habe das auch heute so, dass ich meinen Grundstock, sogar meinen eigenen Tisch, ich bringe das alles mit. Und ein Arbeitgeber, der das nicht kann, ich nehme ihm so weit Arbeit ab, dass er es mir einrichten muss. Aber er muss die Bereitschaft zeigen, dass es halt dann vielleicht nicht so aussieht wie bei den anderen, also die anderen Tisch im Büro und so weiter. Aber ich bringe das mit, weil ich habe keine Lust, mit jedem Einzelnen das wieder zu durchgehen, weil ich bin Fachperson heute mit fast 10 Jahren Berufserfahrung. Ich weiss, was ich brauche. Ich weiss, was von mir erwartet wird, was für einen Output ich muss bringen. Und ich sage jetzt, wie dass ich den Output bringe. Und das sage ich relativ klar schon beim ersten Bewerbungsgespräch. Aber das kann ich mir natürlich mit dieser Berufserfahrung und dieser Ausbildung, ja, und die ich kann, auch leisten. Und
mit dem Rucksack, den du mitgenommen hast, auch mit den kritischen Punkten, die du auch hast müssen, Herzbrot essen, aber auch mit den Kirschen, die du dir erarbeitet hast, du weißt, was dein Rahmen braucht.
Genau.
Was ich auch will, ist, die Wirtschaft macht sich natürlich einfach, oder? Weil die IV wäre ja als Hilfsmittel da. Also, wir können sie auch brauchen. Und da merke ich halt auch wieder, die Wirtschaft wartet, bis jemand kommt. Die Wirtschaft macht nicht selber etwas zum Türen aufzutun für ein diverses Ding, sondern sie macht wie Politik, die sagt, ihr seid alle willkommen oder wir beschäftigen uns erst mit dem, wenn jemand kommt damit. Und dann sind wir wieder am Punkt, aber was muss eine Gesellschaft? Ich glaube, eine Gesellschaft muss miteinander Lösungen für das Miteinander evaluieren können. Eine neue Gesellschaft.
Ja, genau. Und ich finde es dann halt schon ein bisschen zynisch, wenn man sagt, ja eben, also es ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, Menschen mit Behinderungen arbeiten nicht oder wollen keine Leistungen bringen. Und ich könnte wirklich aus meinem Kopf aus 6 Leute nennen, die top ausgebildet sind, die Leistungen in ihrem Rahmen absolut können bringen, absolut gesucht werden, aber weiss nicht, wie lange schon eine Stelle suchen, weil die Leute Angst haben, Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen einzustellen. Und ich muss dann halt schon ein bisschen sagen, ja, also ich weiss auch nicht, es liegt nicht an den Menschen mit Behinderungen, weil sie machen alles, was sie bei sich persönlich um sich herum können machen. Und dann müssen halt auch mal die anderen performen. Ich finde es immer lustig, wenn, es ist allgemein auch in Corporate so, wenn die nicht performen, sind die, die am lautesten schreien, dass und die anderen sollen performen. Und ich denke mir so, es ist genau so, wir werden sozusagen von der Gesellschaft von verschiedenen Seiten angeschrien, hey, performen doch einmal. Und Menschen mit Behinderungen sind eigentlich die, die nonstop irgendwie am Performen sind.
Ja, und was ich jetzt auch lustig finde, wahrscheinlich wird es dir auch sogar, mir geht es zumindest so, wenn ich jetzt im Sondersetting irgendwie oder auch mit angehenden Fahrbis oder mit Sozialpädagoginnen im Studium reden, heisst es immer so, ja, weißt du, bist so smart und so gut, du kannst dich verbalisieren, aber unser Klientel kann das nicht. Und dann muss ich immer wieder schauen, dass ich einen Ruhepuls bekomme, weil vor jetzt bald 20 Jahren bin ich auch zu dem Klientel von an und dazu mal gehört. Und mir auch nicht zugedrückt. Und dann denke ich immer wieder, die Diskussion läuft falsch. Ihr müsst mich fragen, was habe ich gebraucht, um an mein Potenzial anzukommen. Nicht einfach mich jetzt auf ein Podium zu stellen und zu sagen, das ist nicht erreichbar.
Auf jeden Fall. Aber das ist ja genau der Mechanismus von Inspiration Porn.
Ja.
Das sagt sich einfach, die nicht behinderten Personen stellen behinderte Personen, die es angeblich geschafft haben, auf ein Podest, um eigentlich zu sagen, dass es für normale Quote-unquote wie gar nicht erreichbar wäre. Das machst du aus irgendetwas, wo gar nicht besonderig ist, etwas Besonderes, das dich selber nicht musst bewegen. Und ich habe ja zu dem Klientel gehört, wo angeblich kein Potenzial hat. Und
jetzt sitzt vis-à-vis von mir ein Bündel an Potenzial. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft.
Nein, und ich glaube, das sieht man bei uns beiden, aber man sieht es auch, ganz ehrlich, man sieht es auch bei Leuten, die viel weniger öffentlich präsent sind, wo viel, ich meine, wir sind auch sehr ambitionierte Leute. Ich finde es auch komplett okay, wenn man eine Behinderung hat und nicht ambitioniert ist. Aber auch bei nicht ambitionierten Leuten, ich sehe das so viel, dass so viele haben, etwas beizutragen und das Potenzial. Und immer das, die Idee von einem Klientel, das es so eigentlich gar nicht gibt.
Ja.
Weil ihr habt euch das Klientel natürlich auch praktisch angezogen, so dass es möglichst wenig Disruption gibt.
Vor allem, wenn du von dem Klientel redest, du bist ein menschlicher, dann ist es einfach eine Masse.
Okay.
Und eine Masse kannst du bespielen. Wenn es um einen Menschen geht, ist es wieder individuell. Und dann müsstest du halt aktive Arbeit machen, um das die Persönlichkeit auszuschälen, oder?
Genau, du müsstest ja aktiv Leistung erbringen und dann merkst du, die uns vorwerfen, nicht aktiv eine Leistung zu erbringen, wenn sie sich eigentlich selber um das drücken. Obwohl sie werden ja so dafür sogar, sie werden ja sogar zahlt. Alles, vieles, sage ich nicht mehr alles, ist auch nicht mehr so. Vieles, was wir heute im Behindertenbereich machen, was wir heute pushen, machen wir alles in unserer Freizeit.
Und das ist so.
Die Leute werden ja sogar dafür gezahlt und haben sich nicht dafür, etwas am System zu ändern. Und dann muss ich einfach manchmal auch sagen, also wer ist passiv?
Ja, ich habe im Set durch, wir reden schon fast eine Stunde, gibt es noch ein, zwei Fragen, die du an mich hast. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich.
Nein, also momentan fällt mir wirklich nichts ein. Wir kennen uns ja auch schon.
Aber es war sehr inspirierend. Danke vielmals. Und weiterhin so viel Energie und so viel Freude an allem, was du machst. Und danke dir vielmals.
Danke, Jan. Danke auch für die Einladung.